Wir fahren fort im Galaterbrief. Ich lese Kapitel 1, die Verse 11 bis 24. Da schreibt Paulus: Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf durch übermäßigen Eifer für die Überlieferungen meiner Väter. Als es aber Gott, der mich von Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf, nach 3 Jahren, zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen, und blieb 15 Tage bei ihm. Ich sah aber keinen der anderen Apostel, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch aber schreibe, siehe, vor Gottes Angesicht, ich lüge nicht. Darauf kam ich in die Gegenden von Syrien und Zilizien. Ich war aber den Gemeinden von Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hat nur gehört, der, welcher uns einst verfolgte, verkündigt jetzt als Evangelium den Glauben, den er einst zerstörte. Und sie priesen Gott um meinetwillen. Herr Jesus, wir danken dir für dieses Wort und bitten dich, dass du unsere Augen, Ohren und Herzen öffnest für dein Evangelium und für deine göttliche Autorität, mit der du in deinem Wort redest. Amen. Gott hat uns, der Gemeinde Jesu, sein herrliches Evangelium der Gnade in Christus anvertraut. Das ist das Wichtigste und das Kostbarste, was wir haben und das wir der Welt verkündigen sollen in Wort und Tat. Dieses Evangelium wurde schon zur Zeit der Apostel angegriffen und bekämpft. Und seitdem versucht die Finsternis, es zu verderben, es zu verdrehen, es zu verwässern und zu verdunkeln. Und das geschieht bis heute. Und darum ist das Thema für uns immer noch aktuell. Und so kämpft Paulus im Galaterbrief gegen ein falsches, ein verdrehtes Evangelium. Vor allem bei den Gemeinden in Galatien, in Kleinasien. Das war der Versuch, das Evangelium mit dem mosaischen Gesetz zu vermischen und die Gnade Gottes gegen menschliches Bemühen auszutauschen. Hier am Anfang des Galaterbriefs geht es noch gar nicht um den Inhalt dieses falschen Evangeliums. Sondern grundlegend ist hier erstmal die Frage, wer hat denn das Recht, wer hat die göttliche Autorität, irgendwelche Lehren als absolute Wahrheiten zu verbreiten? Wer darf das? Das ist die Frage nach der Quelle und dem Ursprung der Verkündigung. Wer redet in Gottes Auftrag? Ja, ist auch die Frage nach der Autorität des Verkündigers. Redet der Verkündiger im Namen Gottes? Auf wen oder auf was kann er seine Botschaft berufen? Die Autoritätsfrage ist darum auch für uns zentral. Und wir müssen sie uns immer dann stellen, wenn Menschen eine besondere geistliche Autorität beanspruchen. Und daher verteidigt Paulus am Anfang seines Briefes zuerst seine göttliche Autorität als Apostel Jesu Christi. Vers 11. Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Also der erste Angriff der Anhänger des falschen Evangeliums ging gegen die Person des Apostels Paulus. Paulus wurde von ihnen als ein echter Apostel Jesu Christi in Frage gestellt. Der Vorwurf lautete: Der Paulus ist doch gar kein richtiger Apostel. Der gehört nicht zu den 12 Aposteln, die Jesus selbst berufen hat. Daher ist seine Verkündigung auch nicht von Christus selbst. Und so verlagert man also die Auseinandersetzung über die Sache, also den eigentlichen Inhalt auf die Auseinandersetzung mit der Person, die sie vertritt. Also die Glaubwürdigkeit einer Aussage hängt nicht mehr davon ab, was jemand sagt, sondern wer es sagt. Und so geht man auch heute oftmals vor. Man diffamiert eine Person, deren Meinung man bekämpft, und hängt ihr irgendein Etikett an, was sie aus dem Kreis der Anständigen ausschließt. Und dann muss man sich mit dem, was sie sagt, nicht mehr weiter befassen. Muss nicht mehr argumentieren, das ist sehr praktisch. Und so kämpft die Finsternis gegen die Wahrheit. Es ist ein Täuschungsmanöver, eigentlich eine durchschaubare Methode, die aber erstaunlich gut funktioniert. Und darum verteidigt Paulus hier erstmal die Echtheit seines Apostelamtes. Er weist nach, dass sein Evangelium von Gott stammt und nicht von Menschen. Und nun folgt die Begründung seiner göttlichen Legitimation durch sein Selbstzeugnis, was er uns hier gibt. Vers 12. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Also, Paulus bringt jetzt verschiedene Belege dafür, dass seine Botschaft von Jesus selbst stammt. Erster Beleg. Paulus hat nach seiner Bekehrung zu Christus nicht bei den anderen Aposteln wie Petrus oder Johannes christliche Theologie studiert. Er verkündigt keine theologischen Meinungen, keine Interpretationen oder Auslegungen menschlicher Lehre, die er irgendwo gelernt hat, sondern er predigt autoritativ das Evangelium von Jesus selbst. Er hat sein Evangelium direkt empfangen vom erhöhten Herrn Jesus Christus durch eine Offenbarung von ihm selbst. Also da steht das griechische Wort Apokalypsis, Enthüllung heißt das. Ja, Jesus hat ihm wie bei den Propheten im Alten Testament zum Beispiel verborgene Erkenntnisse über Gott selbst, über seinen Willen, über seinen Heilsplan enthüllt. Und darum ist er ein echter Apostel Jesu. Er steht den anderen 12 Aposteln in nichts nach. Das Evangelium des Paulus ist nicht das Ergebnis menschlichen Denkens, sondern es ist das Reden unseres erhöhten Herrn Jesus Christus selbst. Es gibt auch heute in gewissen theologischen Strömungen die Bestrebung, Jesus gegen Paulus auszuspielen, um die Glaubwürdigkeit der Bibel zu beschädigen. Aber von der Schrift her gesehen ist das Unsinn, denn der Christus, der in den Evangelien redet, ist derselbe, der durch den Paulus redet. Die von Paulus hervorgebrachte Aussage, Jesus selbst hat es mir gesagt, das ist bei ihm keine anmaßende Behauptung, sondern es ist wahr, es ist eine Tatsache. Manchmal reden Menschen so, um ihre Erkenntnisse irgendwo durchzusetzen. Jesus hat mir gesagt, also sag mal was dagegen. Aber warum ist das bei Paulus nicht nur eine Behauptung oder auch eine subjektive Überzeugung? Paulus belegt das nun im Folgenden mit seinem Leben. Die Beweisführung von Paulus ist für uns heute sehr wichtig. Denn die Briefe des Apostels Paulus im Neuen Testament sind unsere wichtigste Lehrgrundlage für unsere heutige Gemeindetheologie. Und deshalb müssen wir unbedingt verstehen, warum die Bibel und das Neue Testament absolut glaubwürdig ist und keine Erfindung von Menschen. Also nun bezeugt Paulus, Vers 13 und 14, denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf durch übermäßigen Eifer für die Überlieferung meiner Väter. Also nun beschreibt Paulus sich selber, wie er vor seiner Umkehr zu Christus war. Er war ein Pharisäer. Er war erfüllt mit Eifer und mit vollem Einsatz für die rabbinischen Gebote und Überlieferungen. Das war die jüdische Tradition, die die Tora noch um viele Gebote erweitert hat. Nun setzte er einen glühenden Eifer und Ehrgeiz da rein, seine Altersgenossen in der Gesetzeseinhaltung sogar noch zu übertreffen. Er wollte ein super Pharisäer sein. Paulus war ein jüdischer Gelehrter. Er war ein vorzüglicher Kenner des Judentums und der Tora, ein Rabbiner. Also man kann ihm damit nicht vorwerfen, dass er sich nur deshalb geweigert hat, das Gesetz in das Evangelium aufzunehmen, weil er das Judentum nicht gekannt hätte. Im Gegenteil, Paulus war in seiner Gesetzesfrömmigkeit nach seinem eigenen Bekenntnis ein Fanatiker gewesen. Er hat sich übertrieben für seine menschlichen Ideen und Ideale eingesetzt. Und darum hat er auch die an Jesus gläubigen Juden mit aller Macht als Abtrünnige bekämpft. Aber das, was er heute glaubt, das hat er früher mit Gewalt verfolgt und bekämpft. Er wollte die Gemeinde Jesu, die damals fast nur jüdische Gläubige umfasste, zerstören. Und wie kam es jetzt, dass sich so einer total verändert hat? Vers 15. Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel. Wir wissen, ein Fanatiker mit Argumenten von seinem Wahn zu bekehren, ist unmöglich. Hat man keine Chance. Der ist total überzeugt und völlig unbelehrbar. Es gibt nur eine Chance. Er muss eine heftige, schmerzhafte Erschütterung erfahren von außen, damit er aufwacht. Und bei Paulus ist das so geschehen, durch Gott. Jesus hat ihn von seinem hohen Ross heruntergeworfen und ihn zu sich berufen. Das war ein souveräner Akt der Gnade Gottes. Es lag nicht an Paulus. Paulus hat sich im Grunde genommen nicht bekehrt, wenn man es mal genau betrachtet. Er spricht eigentlich auch immer nicht von seiner Bekehrung, sondern von seiner Berufung durch Gott. Es war Gottes souveräne Entscheidung, ausgerechnet diesen Paulus zu berufen, diesen Fanatiker. Er hat ihn von Mutterleib an ausgesondert, also von Zeugung an. Es gab überhaupt keine Gründe dafür, die an Paulus selber lagen. Und so wurde Paulus zu einem Vorbild für die Gottes totale Gnade. Dessen kann man sich nie rühmen. Und deshalb bezeugt Paulus die totale Gnade Gottes mit seinem eigenen Leben. Da blieb nichts übrig von seiner Frömmigkeit, von seinem eigenen Tun, von seinem Bemühen, Gott zu gefallen, von menschlichem Selbstruhm. Der einzige Grund dafür war, es hat Gott so gefallen. Im Grunde gilt es für uns auch so. Wenn du mich fragen würdest, warum bist du eigentlich Christ? Ich müsste ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich bin es, weil Gott mich in seinem Erbarmen zu Christus gerufen hat. So, und ich bin gekommen und habe Ja gesagt. Das ist unfassbar. Und diese totale Gnade Gottes, das ist der Kernpunkt des Evangeliums. Und dafür steht Paulus als ein Vorbild mit seinem eigenen Leben, ein Vorbild für viele. Vers 16. Als es Gott wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte. Also Paulus hat diese totale Erschütterung erlebt durch die Erscheinung des auferstandenen Christus. Und dann sagt er, Gott offenbarte seinen Sohn in mir. Also es war eine persönliche Offenbarung, die nur für ihn geschehen ist. Die anderen, die bei ihm waren, haben ihn nicht erlebt. Und daraus folgte jetzt die Umkehrung dieses Fanatikers um 180 Grad. Und jetzt verkündigt er das Evangelium, das er vorher bekämpft hat. So eine totale Veränderung in einem Menschen kann nur Gott bewirken. Und es geht nur durch Gottes Gnade und sein Erbarmen. Es geht nicht durch Gesetz. Und daraus sollten wir auch für unsere eigenen Beziehungen lernen. Versuchen wir doch niemals, Menschen irgendwie zu verändern. Wir denken manchmal, mit der richtigen Erziehung, da könnten wir doch unseren Ehepartner oder unsere Glaubensgeschwister irgendwie verändern oder zu unseren Ansichten hinbekehren. Das funktioniert nie, dass man einen Menschen irgendwie umerziehen möchte. Nur Gott allein kann eine Veränderung in einem Menschen bewirken. Denn Gott muss jedem seinen Sohn Jesus offenbaren. Und das kann nur Gott tun. Das können wir gar nicht. Ja, Gott kann unsere Worte, unser Zeugnis gebrauchen, wenn er will. Natürlich. Aber wann und wie Gott das im Herzen eines Menschen bewirkt, das ist seine Sache. Und deshalb versuchen wir nie, Menschen irgendwie zu manipulieren. Nie hat ein Mensch einen anderen Menschen bekehrt. Paulus hatte eine übernatürliche Berufung durch Jesus erlebt. Und dann schildert er, was danach kam, Vers 16. Und dann ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Also nach diesem Erlebnis hat er jetzt nicht mit den anderen Aposteln darüber diskutiert oder in Jerusalem christliche Theologie studiert, sondern er ging erstmal weg ins Ausland für 3 Jahre. Weg vom frommen Judäa in die Einsamkeit. Dazu schreibt er im zweiten Kapitel im Galaterbrief noch mehr. Hat sich nicht mit Menschen beraten, auch nicht mit den anderen Aposteln. Und warum? Ich denke nicht, dass er irgendeinen geistlichen Sonderweg gesucht hat. Er wollte alleine sein. Er wollte einfach nur in der Stille auf Jesus hören. Er folgte damit seiner Berufung, das Evangelium den Heiden zu verkündigen. Denn die anderen Aposteln haben überwiegend an Juden verkündigt. Ja, der Petrus in Cornelius in Caesarea war gewissermaßen eine Ausnahme. Und so hatte er eine Zeit der Einkehr. Paulus ist nicht in einen blinden, ekstatischen Eifer verfallen, sondern er hat sich viel Zeit genommen. Er blieb nüchtern, statt sich wieder in einen Enthusiasmus zu stürzen und wieder ein überhitzter Fanatiker zu werden. Ich denke, es gibt auch Angelegenheiten in unserem Leben. Und da kann uns niemand etwas raten oder helfen. Und da müssen wir lernen, auf Jesus selbst zu hören. War bei dem Apostel nicht anders. Was hat also dann Paulus 3 Jahre lang in Arabien getan? Ich denke, er hat nicht Urlaub gemacht. Ich glaube, er hat mit Jesus die Bibel gelesen. Das ganze Alte Testament. Er hat es zuvor nur ohne Jesus gelesen. Er hat es nur mit Hilfe rabbinischer Schriften studiert. Und so hat ihm Jesus das Evangelium offenbart, und zwar aus dem Alten Testament. Dies ist das Evangelium, das er verkündigen sollte. Er nennt dafür 2 Zeugen, nämlich Abraham und Mose. Dazu mehr in Kapitel 3. Das war sein Theologiestudium. So, danach, Vers 18, darauf nach 3 Jahren zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen. Und blieb 15 Tage bei ihm. Ich sah aber keinen der anderen Apostel, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. So, und danach ging Paulus nach den 3 Jahren nach Jerusalem. Dort hat er die Leiter der Urgemeinde kennengelernt, namentlich den Apostel Petrus und Jakobus. Jakobus war der Halbbruder des Herrn Jesus, also ein Sohn Marias und Josefs. Und er war Ältester in Jerusalem. Es war nur ein kurzer Besuch von 2 Wochen. Und da haben sie sich persönlich kennengelernt. Das reichte nicht für ein Theologiestudium oder eine Erweckungskonferenz. Paulus nennt nun diese beiden Brüder namentlich, damit seine Gegner die Möglichkeit hatten, seine Aussagen nachzuprüfen. Mit dem Zeugnis von Petrus und Jakobus unterstützt er nun sein Selbstzeugnis. Ja, nach der Tora waren immer 2 Zeugen notwendig, dass ein Zeugnis vor Gericht glaubhaft war. Vers 20, was ich euch aber schreibe, siehe vor Gottes Angesicht, ich lüge nicht. Und zuletzt ruft Paulus Gott als Zeugen dafür an, dass er seine Geschichte nicht erfunden hat, dass sie wahr ist. Das kommt einem Schwur gleich. Damit bezeugt er seine Autorität als Apostel Jesu glaubhaft, dass seine Berufung nur durch Christus und nicht durch Menschen geschehen ist. So, nun bringt er weitere Belege. Er begründet nun sein Apostelamt mit seinem weiteren Werdegang. Vers 21. Darauf kam ich in die Gemeinden von Syrien und Zilizien. Ich war aber den Gemeinden von Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Jetzt ging Paulus nach seiner Bekehrung nicht in bestehende Gemeinden in Judäa, ja, die übrigens alle jüdisch waren, und diente dort als Pastor. Sondern er ging wieder ins Ausland, weg aus Israel, weg aus Judäa, wieder ins Heidenland. Er nennt hier Damaskus in Syrien oder Tarsus in Kilikien, das ist im Südosten der Türkei. Da gab es noch keine Gemeinden. War ganz alleine. Hat sich also eine lange Zeit, 3 Jahre plus einen weiteren Zeitraum, von allen Gemeinden ferngehalten. Ist doch erstaunlich. Und kaum jemand kannte ihn in den bestehenden Gemeinden. Was hätte denn ein falscher Apostel getan, aufgrund von eigener Legitimation? Er hätte genau das Gegenteil gemacht. Er hätte doch versucht, sich in der frommen Szene bekannt zu machen, möglichst viel Einfluss zu gewinnen und viele Anhänger für sich zu bekommen. Aber der echte Apostel tat genau das Gegenteil. Was hat man über ihn gesagt in den Gemeinden? Vers 23 und 24. Sie hatten nur gehört, der, welcher uns einst verkündigte, verkündigt jetzt als Evangelium den Glauben, den er einst zerstörte. Und sie priesen Gott um meinetwillen. Also die anderen jüdischen Gläubigen, die kannten ihn nur vom Hörensagen, nicht persönlich. Die wussten, ja, bei dem ist wohl ein Wunder geschehen. Halleluja. Und sie ehrten Gott für das, was er in ihm getan hat. Niemand hat ihn zu seinem Leiter berufen oder gar zum Apostel erklärt. Paulus ist jedem Kult um seine Person bewusst aus dem Weg gegangen. Und das ist auch wichtig für uns. Bitte hebe nie einen Menschen in den Himmel. Wenn du durch einen Diener Gottes gesegnet worden bist, dann hebe nie seine Person hoch oder erklär dich zu ihrem Anhänger. Sondern preise Gott über dem, was er in seinem Leben getan hat. Der ganze Star- und Leiterkult, wie er in manchen Kreisen leider üblich ist, ist Gott ein Greuel. Wer da mitmacht, der öffnet Tür und Tor für jegliche Verführung. Denn Menschen sind fehlbar und verführbar. Deshalb laufe nie einem Menschen nach. So geistlich und fromm er auch sein mag. Paulus weist sich damit glaubwürdig als ein Apostel Jesu und als ein wahrer Diener Gottes aus. Ich fasse nochmal die Belege seiner Autorität als Apostel zusammen. Es sind 5 Punkte. Das erste ist sein Selbstzeugnis, das ihn Jesus selbst berufen hat. Zweitens die totale Veränderung seines alten Lebens durch Jesus. Drittens, die Quelle seines Evangeliums ist Jesus selbst. Viertens, er wurde bestätigt durch die anderen Apostel Jesu. Und fünftens, er erfuhr keinerlei Verehrung oder Förderung von Menschen. Wenn wir diese Maßstäbe anlegen, kann sich heute eigentlich keiner mehr Apostel nennen. Und deshalb können wir zuverlässig wissen, dass Paulus tatsächlich ein von Christus eingesetzter Apostel ist. Er war nicht Apostel zweiter Klasse oder ein theologischer Nachkomme oder Nachfolger. Sein Evangelium geht nicht auf einen menschlichen Einfluss zurück. Es stammt alleine von Jesus. Und daher ist die Botschaft in seinen Briefen auch das autoritative Reden des Herrn Jesus selber. Die Aussagen des Paulus sind denen des Herrn Jesus in den Evangelien gleichwertig, nicht zweitrangig. Für uns ist es heute sehr wichtig. Das Evangelium nach Paulus ist Gottes Wort, es ist nicht Menschenwort. Und jeglicher Kampf gegen die Person des Apostels Paulus ist ein Kampf gegen die Wahrheit, gegen das Wort Gottes. Ich möchte das noch ein bisschen weiterfassen. Die Autorität des Apostels Paulus ist heute die Autorität der Heiligen Schrift. Hat die Bibel die absolute Autorität über alles? Über wirklich alle Fragen unseres Lebens? Ja, nicht nur unseres Glaubens, sondern über alle Fragen. Ja, auch über Fragen der Schöpfung und der Wissenschaft. Wird immer gern ausgeklammert. Lassen wir uns vom Wort Gottes nichts rauben. Lassen wir es nicht zu, dass das herrliche Evangelium nach der Bibel uns in irgendeiner Form verdunkelt, verwässert oder verfälscht wird. Auch wenn es nicht zum herrschenden Zeitgeist passt. Das Wort der Schrift ist in allem unser Kompass, unsere Richtschnur. Es ist kein totes Gesetz. Es ist Gottes Kraft. Es ist Geist und Leben. Es rettet den Sünder. Es heiligt den Gerechten. Es leitet uns sicher zu unserer ewigen Heimat. Ich bin davon überzeugt, dass wir in der allerletzten Stunde der Endzeit sind. Die Verführungen und die satanischen Angriffe auf das Evangelium werden weiter inflationär zunehmen. Die falschen Propheten, die Antichristen, die anstelle Christi, die haben Hochkonjunktur. So schreibt der Apostel Johannes im 1. Johannes 2, Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Der Herr Jesus spricht in der Offenbarung zur Gemeinde in Philadelphia, entspricht der endzeitlichen treuen Gemeinde. Offenbarung 3, Vers 10. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Ich bin davon überzeugt, das kindliche Festhalten am Wort der Schrift als der einzigen göttlichen Autorität ist unsere einzige Chance, damit wir in den Wirren der jetzigen Endzeit bestehen. Wenn wir dieses Fundament auch nur einen Millimeter aufgeben, dann werden wir in allen kommenden Erschütterungen den Boden unter den Füßen verlieren. Das muss uns klar sein. Aber wenn wir uns der Autorität dieses Wortes beugen, ohne Wenn und Aber, wenn wir das Evangelium rein und klar erhalten, von aller ungöttlichen Vermischung und Veränderung, und dann wird uns Jesus sicher ans Ziel bringen. Und er wird uns auf seinem Thron der Herrlichkeit mit ihm erhöhen. Unser Herr Jesus kommt bald. Amen. Herr Jesus Christus, wir preisen dich für dein heiliges, teures Wort, dass wir mit ihm dieses Fundament haben, dass du es so klar bezeugt hast durch deine Knechte und Diener, dass es nicht menschliche Gedanken sind, sondern deine Gedanken, deine Wahrheit, dass wir darauf sicher stehen. Hilf uns, Herr, in allen Kampf, in allen Anfechtungen daran, im Glauben festzuhalten. Stärke und bewahre unseren Glauben. Halte uns bei dir. Und wir danken dir, dass du mit uns bist, dass du verheißen hast, dass du uns dann sicher leitest und ans Ziel bringst. Wir loben deinen heiligen Namen. Amen.